So, seid ihr aufgeregt? Der eine nickt, der andere so. Ich bin aufgeregt, das kann ich so bekennen, das ist immer so. Liebe Täuflinge, liebe Gemeinde, wir wollen heute Taufe feiern. Aber bevor wir das tun, möchte ich noch so einige Worte aus Gottes Wort sagen. Wie ist das eigentlich bei euch? Lest ihr Gottes Wort? Das ist ja eine Frage, die mittlerweile man tatsächlich stellen kann. Wirklich so, liest du die Bibel? Ganz viele kommen da irgendwie nicht mehr so mit. So Gottes Wort lesen, Bibel lesen. Das ist ja irgendwie, hat man manchmal so den Eindruck, dass das ist nicht mehr Mode. Das ist irgendwie auch so die alte Sprache, die trifft uns nicht mehr so oder irgendwie so. Aber ich kann euch nur Mut machen, lest die Bibel. Das ist echt krass. Ich lese ja die Bibel, tatsächlich. Und ich sage euch, was du da so lesen kannst, ne? Also das ist wirklich der Hammer. Und ich möchte euch da mal ein bisschen mit reinnehmen. Letztlich habe ich da von so einem völlig verrückten Prediger gelesen. Also der war echt krass drauf. Eine total ausgeflippte Type. Wenn der sich hier bewerben würde, sage ich euch, das wäre ein echtes Problem. Man würde ihm nett, aber deutlich zu verstehen geben, das geht nicht. Das geht gar nicht. Allein schon, wie der angezogen war, das haut nicht hin. Wenn der eine oder andere bei mir vielleicht denkt, warum trägt der eigentlich nie eine Krawatte oder so? Bei so einem würdet ihr zutiefst von mir wieder begeistert sein und euch zurückwünschen, wie ich gekleidet bin. Ich sag euch das. Das Einzige, was der anhatte, war ein Kamelhaarmantel. Und den zog er Sommer wie Winter an. Und nur einen Kamelhaarmantel. Da war nicht so sehr viel drunter. Ein Kamelhaarmantel. Und ich sage dir, hätte der dich zum Essen eingeladen, du wärst weggelaufen. Garantiert. Heuschrecken mit Honig aß der. Kann man essen. Muss man aber nicht. Und dann weigert er sich, in die Stadt zu gehen. Der geht einfach nicht in Städte rein. Und der streunt lieber so in der Krummhörn rum oder irgendwo in Wüsten. Und aber was er tut, der predigt wie ein Weltmeister. Der predigt richtig krass. Obwohl, auch wiederum, passen würde uns das auch nicht, was der zu sagen hatte. Der fing dann nämlich an und schrie da die Leute an, ihr Schlangenbrut, Teufelskinder, was bringt ihr vor, dass ihr meint, ihr würdet vom Gericht Gottes verschont bleiben? Was denkt ihr euch überhaupt? So richtig scharf redet der Typ. Ihr wisst ja wahrscheinlich, so Bibelleser wissen schon, um wen es sich hier handelt. Und besonders schießt er sich auch gegen die Frommen ein. Auch unter die Frommsten unter ihnen. Das war echt eine Zumutung, dieser Typ. Und der predigte irgendwie auch immer das Gleiche. Das war ja auch so. Also nicht jeden Sonntag eine andere Predigt, kannst vergessen bei dem. Wenn es sein muss, predigt er auch 10-mal am Tag das Gleiche. Und seine Botschaft war ziemlich einfach. Der sagte einfach nur, kehrt um. Das Reich Gottes ist nahe, kehrt um. Gott wird kommen und diese Welt richten. Also kehrt um zu ihm. Wartet doch nicht darauf, bis irgendwas passiert. Die Axt ist den Bäumen schon an die Wurzel gelegt. Darum bekennt endlich eure Verfehlungen vor Gott. Klärt das. Lasst euch taufen und reinwaschen und folgt endlich dem Willen Gottes. Kehrt um. Kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe. So ungefähr war der unterwegs. Ich war gerade die Woche auf einer Tagung, in der es darum ging, besser predigen zu lernen. Der Referent, der würde sich jetzt die letzten Haare ausraufen, wenn Johannes da aufgeschlagen wäre. Aber die Leute, komischerweise, trotzdem sind die begeistert. Die sind trotzdem begeistert von ihm und was er da sagt. Und wir lesen in Gottes Wort, dass da die Massen zu ihm gekommen sind. Also sind nicht nur Einzelne gekommen, sondern die sind da reihenweise zu dem hinmarschiert. Zu dieser Type, die mutig gegen alle religiöse Falschheit und Oberflächlichkeit, gegen allen frommen äußeren Schein und gegen alle gelebte Gottlosigkeit gepredigt hat. Sie kommen in Massen. Sie kommen nicht nur, um diesen Verrückten zu erleben. Sie kommen, weil sie spüren, hier ist Gott. Hier wirkt der Schöpfer des Himmels und der Erde. Hier passiert irgendwas. Und sie hören nicht nur zu und gehen wieder heim. Nein, sie gehen sogar hinein in das Wasser, in dem Johannes steht, und lassen sich tatsächlich von ihm taufen. Sie erkennen und bekennen ihr Versagen vor Gott. Sie weinen über ihr Getrenntsein von Gott. Sie lassen sich taufen und gehen gereinigt, geheiligt, getrost und froh nach Hause. Und sie erzählen ihren Nachbarn und Bekannten davon. Und die machen sich auch auf den Weg zu Johannes. Und auch sie hören und sie kehren um. Und dann gehen auch sie ins Wasser. Und auch sie werden reingewaschen. Sie nutzen die Gelegenheit, mit Gott ins Reine zu kommen. Ich sehe, dass jetzt auch eine ganz gute Gelegenheit ist, mit Gott ins Reine zu kommen. Mit Gott ins Reine zu kommen. Nicht es anstehen zu lassen, wo ich ein Problem mit Gott habe. Oder wo Gott vielleicht ein Problem mit mir hat. Mit Gott ins Reine zu kommen, das hat eine ganz wunderbare Verheißung. Und wenn dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Vielleicht ist das, was wir heute erleben, hat es damit zu tun, dass wir mit Gott nicht im Reinen sind. Vielleicht ist das wirklich ein Aufruf, den Johannes macht, der heute so aktuell ist, wie er damals war. Ich darf dich einladen, umzukehren in Gottes Gegenwart. Ich darf dich einladen, an Jesus Christus zu glauben, der uns den Weg freigemacht hat am Kreuz zu diesem Vater im Himmel. Und ihr habt das gemacht und deshalb lasst ihr euch heute taufen. Ich weiß nicht, wo du stehst heute. Manche kenne ich schon ganz gut, die so vor mir sitzen. Den einen oder anderen kenne ich nicht. Vielleicht ist das auch der Ruf, den Johannes hatte, den du vielleicht folgen solltest. Kehr um zu Jesus Christus. Nimm ihn als deinen Herrn und Heiland an. So war das da in Gottes Wort. So wird es beschrieben im Evangelium nach Matthäus. Und dann, als das da alles so passierte und so eine ganze Reihe von Leuten da bei Johannes im Wasser war und die standen bis ans Ufer, eine lange Schlange, und in diese Schlange stellt sich doch tatsächlich der in die Reihe, derer, die da getauft werden wollten, von dem Johannes sagte, dass er viel größer ist als er selber. Er stellt sich in die Reihe der Täuflinge, von dem die Propheten sagen, das ist der verheißene Messias, der, von dem das Heil und die Versöhnung mit Gott wirklich kommt. Jesus Christus stellt sich in die Reihe der bußfertigen Sünder und bittet den strengen Prediger Johannes, ihn zu taufen. Und Johannes weiß, wer dieser Jesus ist. Er bereitet doch den Weg für ihn. Deshalb ist er doch in der Wüste und legt sich mit dem ganzen frommen Establishment seiner Zeit an. Das haut den um. Lesen wir einmal aus Matthäus Evangelium. Matthäus 3, Abvers 13. Dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe nötig, von dir getauft zu werden. Und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so sein, denn so gebührt es uns alle, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da lässt er ihn. Johannes versteht im wahrsten Sinne des Wortes die Welt nicht mehr. Nein, Jesus. Nein. Ich dich taufen? Nein. Ich taufe hier die Leute, weil sie wirklich von Gott getrennt sind, weil sie Sünder sind und zu Gott umgekehrt sind. Aber Jesus, du bist doch kein Sünder. Es gibt keine Sünde in deinem Leben. Du bist der Messias, der Gesalbte Gottes, Gottes Sohn. Das kann ich nicht. Ich muss von dir getauft werden, aber ich kann nicht dich taufen. Bitte, Jesus, lass das mit der Taufe. Aber Jesus widerspricht Johannes. Nein, sagt er, lass es jetzt zu. Lass es jetzt zu, dann so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Lass es zu, damit der Wille Gottes geschieht. Warum lässt sich sogar der Sohn Gottes, Jesus Christus, taufen? Warum sogar er? Ganz einfach, um alles zu tun, was die Gerechtigkeit verlangt. Um alles zu tun, was Gott verlangt. Es ist eine ganz einfache Antwort. Er ist gehorsam. Naja, denkst du vielleicht, der war doch immerhin Gottes Sohn. Er war ja schließlich Gott. Nein. Hier begegnet uns der Mensch Jesus, der, von dem die Heilige Schrift sagt, dass er seine Gottheit abgegeben hat, weggegeben hat, um ganz Mensch zu sein. Er entäußerte sich selbst und wurde Mensch, lesen wir im Philipperbrief. Er verzichtete auf seine Göttlichkeit, legte sie ab, um Mensch zu werden und wie ein Mensch zu handeln. Zu handeln wie ein Mensch, der Gottes Gegenwart sucht. Und er wird den Anordnungen Gottes gegenüber gehorsam. Und er setzt sie um. Er tut das, was Gott sagt, ohne Abstriche. Durch die Wassertaufe hier am Jordan erklärt Jesus öffentlich, dass er sich ganz den Absichten Gottes unterstellt und bereit ist, den Anforderungen Gottes Genüge zu tun, bis ins letzte Detail, bis ins letzte i-Tüpfelchen. Will er den Willen Gottes erfüllen, auch den Willen Gottes, den er in Apostelgeschichte offenbart. Jeder von euch lasse sich taufen. Und deshalb tut er es. Gehorsam gegenüber Gott ist das, was Jesu erste Priorität ist und den er nie verweigert. Ist auch heute wieder eine unangenehme Botschaft. Gehorsam. Johannes versteht jedenfalls und er tauft ihn. Und was dann passiert, finde ich, ist noch ein viel größerer Hammer. Wenn wir dann weiterlesen, dann heißt es da: Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf und siehe, der Himmel wurde ihm geöffnet und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Wow. Gott stellt sich zum Gehorsam. Jesu. Er verbindet sich neu mit Jesus, gestaltet seine Beziehung zu Jesus neu und erfüllt den Menschen Jesus mit der Kraft des Heiligen Geistes. Wie gesagt, Jesus als der Sohn Gottes legt das ja freiwillig ab. Er legt freiwillig seine göttlichen Rechte und Privilegien nieder. Er entäußerte sich selbst und wurde Mensch. Und als Mensch lebt er mit denselben Beschränkungen wie wir. Er hat sich vielleicht auch gedacht, soll ich das wirklich machen? Vor dieser ganzen Menschenmenge da in das Wasser steigen, mich da zum Depp zu machen, mich taufen zu lassen? Die gucken alle zu und meine Nachbarn werden das garantiert nicht verstehen. Er macht es. Er macht es. Er war genauso den Beschränkungen, den Gedanken, den Situationen unterworfen wie wir, wie jeder von uns. Und er ist genauso von der göttlichen Kraft abhängig, diese Schritte klar zu gehen. Genauso wie wir sie letztlich in der Nachfolge immer wieder benötigen. Jesus erlebt es im Grunde genommen wie wir. Ohne die Kraft des Heiligen Geistes kann er nichts tun. Aber er empfängt hier die Kraft des Heiligen Geistes. Für ihn und für alle sichtbar, die bei seiner Taufe dabei sind, wie sie erleben, wie der Geist Gottes wie eine Taube herabfährt und auf ihn kommt. Und was das für Auswirkungen in seinem Leben hat? Na, alles geht so weiter wie bisher. Nein. Nein. Der Mensch Jesus beginnt in göttlicher Kraft zu handeln. Wenn wir das Evangelium von Jesus Christus lesen, dann begegnet uns ein Wunderbericht nach dem nächsten. Dann erleben wir, wie Gottes Kraft plötzlich durch Jesus Realität wird in all den Situationen, in die er hineinkommt. Da kommen Kranke zu ihm und er heilt sie. Da kommen Menschen, die gebunden sind und er setzt sie frei. Da kommen Menschen, die trostlos sind, die keine Kraft mehr haben und er begegnet ihnen und richtet sie wieder auf. Er hat Autorität. Er hat Weisheit, sich mit den Gelehrtesten anzulegen. Hat Argumente plötzlich, wo man denkt, wow, wo kommen die denn her? Da wird sein Gebetsleben beschrieben. Über seine Weisheit, seine Kraft, auch in schwierigsten Situationen, nicht im Glauben zu versagen. Und in all dem sehen wir einen Jesus, der froh und zuversichtlich ist. Der immer andere Menschen ermutigen kann, der Not und der Verlorenheit mit immenser Kraft begegnet. Wir sehen den Menschen Jesus, der nicht aus menschlicher Kraft lebt, sondern aus der Kraft Gottes, mit der er zutiefst verbunden ist. Uns soll wirklich klar werden, in Jesus sehen wir nicht, was Gott auf Erden tun kann, sondern wir sehen, was durch einen Menschen, der Gott gehorcht und der mit seinem Heiligen Geist erfüllt wird, auf Erden wirklich geschieht. Bei Jesus sehen wir, Gehorsamschritte setzen den Heiligen Geist frei. Gehorsamschritte sind Segensschritte und die Quellen göttlicher Kraft. Gott stellt sich zu unseren Gehorsamschritten. Bei Jesus geht der Himmel auf und eine Stimme ist zu hören. Das ist mein geliebter Sohn. Wenn du den Himmel offen sehen willst, dann sei Gott und seinem Willen gehorsam. Das ist nicht wirklich modern, aber extrem effektiv. Es reicht eben nicht aus, nur etwas für richtig zu halten. Segen fließt immer da, wo ich beginne, das auch zu tun, was Gott sagt. Jesus hätte den Himmel nicht offen erlebt, hätte nicht den Heiligen Geist auf sich kommen gespürt, hätte nicht die Bestätigung des Vaters erlebt, wenn er es nur richtig gefunden hätte, dass Menschen getauft werden. Nein, er erlebt das alles, als er sich selber taufen lässt. Genau das geschieht heute bei euch. Vielleicht nicht ganz so dramatisch, aber vielleicht doch. Der Gehorsamschritt in die Taufe ist ein Schritt im Segen. Und ein Schritt in ein neues Leben. Jesu konkreter Gehorsamsschritt der Taufe ist auch bei ihm ein Startpunkt in ein neues Leben. Es ist der Startpunkt seines Dienens und Wirkens. Das sollten wir nicht vergessen. Auch all die nicht, die schon getauft sind. Wo seid ihr noch mit Gott und in der Kraft seines Heiligen Geistes unterwegs? Nicht nur für euch, sondern für das Reich Gottes. Das neue Leben bedeutet für Jesus, jede Menge weitere Glaubensschritte zu gehen. Immer wieder in der Entscheidung zu stehen. Mache ich jetzt das, was Gott sagt? Oder treffe ich für mich vielleicht eine andere Entscheidung? Vielleicht sogar gut nachzuvollziehende Entscheidungen. Aber dennoch nur meine eigenen Entscheidungen. In der Herausforderung stehen wir jeden Tag in einem neuen Leben mit Christus. Aber noch etwas können wir bei Jesus Christus lernen, was wir oft vergessen. Nämlich, wenn ich das tue, das umsetze, was Gott sagt, wirklich in einem neuen Leben lebe, dann macht mich das stark. Obwohl es paradox klingt. Gehorsam gegenüber den Anordnungen Gottes macht mich immer stärker, als jede Vernunftsentscheidung es je könnte. Ich habe es mal sehr, sehr deutlich in meinem eigenen Leben erfahren müssen. Jesus hat mir immer gezeigt, und Gottes Wort sagt es auch, vergib. Nun gab es in meinem Leben einen Menschen, der mich sehr verletzt hat. Und alles, was der getan hatte, war Schuld an mir. Und ich hatte recht, dass er schuldig war. Und Gott hat mir gesagt, vergib, weil ich dir vergeben habe. Tu es. Ich habe es lange Zeit nicht gemacht. Ich hatte ja recht. Ich habe doch nichts falsch gemacht. Der hat doch falsch gemacht. Das Ende vom Lied war, dass ich kraftlos war. Dass nichts mehr im Glauben wirklich gelang. Dass meine Gemeinschaft mit Gott immer weniger wurde. Dass ich verbitterte. Immer mehr. Es ist bekloppt, jemanden zu vergeben, obwohl ich keine Schuld daran habe. Und doch ist es ein Geheimnis Gottes. Und wenn wir es tun, und ich weiß, dass es nicht leicht ist, aber wenn wir es tun, erleben wir die Kraft Gottes. Die Taufe in ein neues Leben fordert immer wieder Glaubensschritte. Aber Glaubensschritte konsequent mit Jesus zu gehen, macht uns resilient, widerstandsfähig und stark. Es nicht zu tun, macht uns kraftlos. Gehen wir noch ein letztes Mal in die Taufgeschichte Jesu. Die ist nämlich noch nicht zu Ende. Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinausgeführt und von dem Teufel versucht. Ich lese das jetzt nicht mehr alles vor. Satan versucht Jesus, um ihn von dem Weg des Gehorsams gegenüber Gottes Willen, das heißt seinen Plänen, seinen Absichten, seinen Wegen und so weiter abzubringen. Ganz perfide. Lohnt sich im Matthäusevangelium Kapitel 4 diese Geschichte zu lesen. Und alle Bemühungen von Gottes Gegenspieler, die zielen auf das menschliche Verlangen, eigene Wünsche zu stellen, darin nie satt zu werden oder sich selbst über Gott zu erhöhen. Aber Jesus stützt sich in jeder Anfechtung und jeder Versuchung auf das Wort und den Willen Gottes, indem er sich dem Wort und dem Willen Gottes immer unterordnet und folgt. Er sagt, es steht geschrieben und deshalb mache ich das nicht. Anstatt auf vermeintliche Vorteile oder was auch immer zu hören. Es steht geschrieben, das war seine Waffe. Aber diese Waffe ist völlig wirkungslos, wenn er es nicht auch gelebt hätte. Nur zu sagen, es steht geschrieben, reicht nicht. Zu sagen, es steht geschrieben und ich tue es, weil Gott es sagt. Dann werden wir sehr, sehr stark. Dann passieren übernatürliche Dinge. Sein Gehorsam ist seine Widerstandskraft. Schauen wir noch einmal, wie eine Taufe in ein neues Leben aussieht. Das erste war Gehorsam statt Gottlosigkeit. Das zweite war, Gehorsam setzt den Heiligen Geist frei. Der Heilige Geist bestätigt das neue Leben aus Gott und setzt diese übernatürliche Kraft frei. Das dritte war, dieses Leben in dieser Kraft bewahrt uns und macht uns stark zur Resilienz gegen die Angriffe auf unser neues Leben. Das letzte ist, Gott bestätigt das. Unsere Täuflinge gehen heute einen Schritt in ein neues Leben. Und dieses neue Leben wird sich stark machen, wenn sie weiterhin auch weiter klare Glaubensschritte gehen. Wenn er nicht danach aufhört, Schritte zu gehen, sondern es kommen morgen die neuen Schritte. Und diese Glaubensschritte zu gehen, die Kraft dazu bei Jesus zu finden, durch seinen Heiligen Geist zu finden, es zu tun, was Gottes Wort uns sagt. Dazu habt den Mut. Und wie sieht es bei dir aus, der du heute zuhörst? Gibt es in deinem Leben Schritte, die Gott dir gezeigt hat und die du gehen solltest, aber nicht gegangen bist? Zum Beispiel mit diesem Beispiel von Vergebung. Oder vielleicht ist der ein oder andere, der kämpft schon ewig mit der Taufe. Keine Ahnung. Geh diese Schritte. Nur dann verändert sich etwas. Gehorsamsschritte sind Segensschritte. Und die machen uns stark. Amen.